Traktandum 3, Reorganisation der Gemeindeverwaltung, Information. Bereits 2019 hat der Gemeindevorstand auf eine Motion von Fritz Niefenegger hin die Aufgaben- und Ausgabenanalyse vorgenommen und hat die weiteren Schritte wie die Organisationsanalyse in Auftrag gegeben. Der Bericht zur Organisationsanalyse der Gemeindeverwaltung über die Phase 1 wurde Ihnen in der Version 2 am 26.11. zugestellt. Es ist ein umfassender 57-seitiger Bericht. Aufgrund der knappen Zeit zwischen Zustellung und der heutigen Information beschränken wir uns auf die Präsentation. Die Behandlung des Berichtes und die ausführliche Diskussion dazu findet an einer nächsten Gemeinderatssitzung statt. Fragen sind im Anschluss selbstverständlich erlaubt. Herr Dr. Reto Löpfe, Verfasser des Berichts, wird Ihnen diesen nun vorstellen. Darf ich Sie bitten, Herr Löpfe? Danke.
Hören Sie mich? Ich sehe Nicken. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Das war ja nicht ganz unumstritten. Aber es freut mich, dass ich jetzt nicht für nichts gekommen bin. Ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle danken. Entschuldigung.
Sehr geehrte Gemeinderatspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, Herr Löpfe, wir wollten Sie wirklich nicht ausladen. Aber das gibt mir jetzt so quasi den Steilpass, doch noch schnell zu diesem Vorgehen etwas zu sagen. Wie die Gemeinderatspräsidentin eingehend schon gesagt hat, wurde die Organisationsanalyse vom Gemeinderat in Auftrag gegeben und der Bericht von Herrn Dr. Löpfe ist seit Ende August im Gemeindevorstand. In den Ratssitzungen von Oktober und November hat Kollege Berweger angefragt, wann dieser Bericht denn auch zur Einsicht des Gemeinderates bereitstehen würde. Seit einer Woche ist dieser fast 60-seitige Bericht nun aufgestartet. Natürlich stellt sich hier auch die Frage, wieso diese Aufschaltung so lange gedauert hat und wir nun schon die schon zweimal angepasste und korrigierte Version vor uns liegen haben. Auf jeden Fall möchte ich hier bemerken, dass nur eine Woche für viele von uns, die einen Job, Familie, speziell in der Vorweihnachtszeit mit Hauptsaisonbeginn und vielen anderen Verpflichtungen, nicht genügend Zeit haben, um sich wirklich seriös dem Studium dieses wichtigen Berichtes zu widmen. Es ist keine Frage, wir sind alle Multitasker in diesem Saal. Und dennoch möchte ich sagen, dass eine professionelle Vorbereitung daher leider nicht möglich war. Aus diesen Gründen haben 10 Mitglieder dieses Rates, das heißt eine klare Mehrheit, am Mittwochmorgen einen Antrag um Verschiebung dieses wichtigen Traktandums auf die nächste Sitzung im Januar gestellt. Mit einer E-Mail von gestern wurden wir informiert, dass unser Antrag nicht stattgegeben wird und die Ratspräsidentin auf die Einladung von Herrn Löpfe besteht. Obwohl, meine Damen und Herren, wir dieses Vorgehen undemokratisch und sehr befremdlich finden, haben wir uns darauf geeinigt, im Sinne des gemeinrätlichen Teamspirits und speziell einer gemeinsamen friedvollen Weihnachtszeit nicht weiter zu opponieren. Wir begrüßen Sie, Herrn Dr. Löpfe, ganz herzlich in unserem Rat, bedanken uns im Voraus für Ihre Präsentation und sind der Meinung, wie die Gemeinderatspräsidentin schon erwähnt hat, dass das Geschäft höchstwahrscheinlich im Januar nochmals traktandiert werden soll, um zusätzliche Fragen zu stellen und Themen vertieft diskutieren zu können. Ich danke Ihnen.
Ich erlaube mir hier nochmals das Wort zu übernehmen. Eine Präzisierung möchte ich hier anmerken. Es waren 2 Wochen, wo Sie den Bericht zur Verfügung hatten, nicht nur eine Woche. Also es war in der Frist, wie normalerweise auch die Unterlagen zugestellt wurden. Im Übrigen ist es ein Informationstraktandum. Wie gesagt, wir beschließen nichts. Wir sind nicht genötigt, eine Diskussion zu führen, somit lediglich eine Information. Besten Dank. Herr Löpfe, ich bitte Sie.
Danke vielmals. Sie sehen, aufgrund dessen, was wir jetzt gerade miteinander erlebt haben, dass ich nicht scheue, Sachen anzusprechen, wenn Sie...
Darf ich auch noch was sagen?
Also jetzt unterbreche ich Sie nochmals, es tut mir leid, wir klären jetzt das noch ganz eingehend. Dann bitte ich Herr Fritz Niefenegger, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann das Votum von Frau Anand nicht ganz unwidersprochen stehen lassen. Der Gemeinderat hatte diese Untersuchung verlangt und nun liegt der Bericht vor. Um sich ein umfassendes Bild über den Bericht zu machen, bin ich der Meinung, dass der Bericht gelesen wird, aber auch, dass die ergänzenden Informationen dazu abgegeben werden. Wenn wir zuerst die Informationen erhalten und danach den Bericht lesen, ist vielleicht einiges verständlicher, was die Aussagen im Bericht sind. Es ist meines Erachtens unbedingt notwendig, dass der Bericht danach nochmals im Gemeinderat besprochen wird. Deshalb bitte ich doch, dass wir den, wie wir jetzt hören, die Präsentation zugestellt bekommen, denn nur aufgrund des Lesens des Berichtes können die wesentlichen Fragen anlässlich der Präsentation nicht gestellt werden.
Nun frage ich Sie an, geschätzter Rat, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Also ich gebe nun das Wort Herrn Löpfe, bitte.
Danke vielmals. Gut. Also wie gesagt, Sie haben gesehen, ich spreche Probleme an und ich möchte, dass Probleme auch bereinigt werden. So, gestatten Sie mir, dass ich jetzt beginne. Jetzt muss ich schauen, ob das Ding läuft. Ja, jetzt läuft es. Ich würde gerne kurz mich und das Projekt vorstellen. Dann würde ich auf die Präsentation eingehen, wobei ich mir dort erlaube, einfach des Umfangs der Erkenntnisse wegen, mich primär auf die Sachen zu konzentrieren, wo Sie als Rat auch eine Rolle spielen werden, wo wir Ihre Hilfe brauchen werden, weil wir sonst die Ziele nicht erreichen können. Und dann werde ich Ihnen drittens den heutigen Stand präsentieren, denn was Sie heute erfahren, ist eigentlich der Stand von Ende August letzten Jahr, dieses Jahres. Das heißt, seitdem ist ja etwas passiert und darüber möchte ich Sie auch unterrichten, wo wir stehen und wohin wir gehen wollen. Dann haben Sie wirklich den ganzen Blick drauf und Sie haben wissen sogar noch mehr, als heute im Bericht steht. Am Schluss gehe ich davon aus, machen wir dann die Diskussion geführt von der Ratspräsidentin. Ich hoffe, Sie sind einverstanden mit diesem Vorgehen. Kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin eigentlich doktorierter Elektroingenieur mit einem Master of Business Administration von der HSG. Ich selbst bin Unternehmensberater als Mitglied eines Beratungsnetzwerkes, das ist Zilad Consulting, in der Schweiz heißt das Zilad Experts, das ist eine deutsch-französisch-kanadisch-schweizerische Beratungsfirma. Und ich bin dort angeschlossen als Partner mit einer eigenen Einzelfirma. Mein Erfahrungshintergrund, da möchte ich nicht einzeln durchgehen, aber ich habe mal eine Firma geführt mit 1200 Mitarbeitern und sie dann bereit für die Börse gemacht. Ich bin selbst VR-Mitglied in Startups und in einem EVU. Ich bin im Bereich der Hochschulen, Fachhochschulen tätig, kenne mich aber auch im Bereich der Sonderschulkompetenzzentren, Seniorenzentren und des Kantonsspitals Graubünden aus, weil ich dort auch im Stiftungsrat bin. Bin auch in einem Vorstand bei der Spitex, also ich kenne das ganze Leben rund um einer Gemeinde mit den Dienstleistungen, wo die Gemeinde selbst tätig ist oder die Gemeinde irgendwo in einer interkommunalen Zusammenarbeit zusammengeschlossen ist. Ich selbst bin Gemeindepräsident von Rezüns mit 60% Pensum. Fragen Sie mich nicht, Thema Bezahlung und Zeit, das haben Sie auch eine spezielle Herausforderung hier. Und dann, ich bin Grausrat des Kreises Rezüns, war schon einmal 97 bis 2010 und jetzt wieder seit 2018 mit Kollege Michael Pfäffli im Großen Rat und habe. Wir zwei betteln eigentlich eher wenig, muss ich sagen. Gut, das Projekt, das Sie in Auftrag gegeben haben, hat eigentlich drei wesentliche Pfeiler, auf denen es beruht, nämlich die Abklärung, was sind die Strukturen, die Organisation bei Ihnen, ist das sachgerecht, muss man da etwas bereinigen, die Prozesse und Abläufe und die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Das Ganze kann man dann in Schlüsselfragen ummünzen, durch die gehe ich nicht durch, das haben Sie im Bericht. Und diese Schlüsselfragen, die werden in einem dreistufigen Vorgehen analysiert, beantwortet und Vorschläge dazu gemacht. Das dreistufige Vorgehen, das sehen Sie hier, das ist erstens die Plausibilisierung der Grundlagen und der Vorgehensvorschlag. Diese Phase ist Ende August abgeschlossen worden und Sie haben diesen Bericht hier. Ich möchte auch da noch schnell etwas dazu sagen, zur Bemerkung von Frau Annan. Das ist richtig, Sie haben die zweite Überarbeitung. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die inhaltlich kein Federstrich weg ist von meinen ursprünglichen Aussagen. Wir haben da ein bisschen semantisches Aufräumen betrieben, weil man gewisse Sachen vielleicht besser ausdrücken kann, als ich es im ersten Wurf gemacht habe. Aber inhaltlich keine einzige Aussage ist da weggegangen. Gut, jetzt sind wir schon in der Phase 2, die vertiefte Analyse mit den Maßnahmenvorschlägen und der Roadmap. Da werde ich Ihnen noch Ausführungen dazu machen. Und das Dritte wäre dann, dass man das wirklich umsetzt, was politisch umsetzbar ist. Das werden Sie dann entscheiden. Gut, lassen Sie mich kommen zur Organisationsanalyse. Die Organisationsanalyse hat eigentlich 6 Perspektiven. Diese 6 Perspektiven, die basieren auf einem Framework, auf einem Rahmenkonzept, das von Wenger und Ritz stammen, 2 Professoren von der Uni Bern. Die haben das wieder aufgebaut aus dem 7S-Modell von McKinsey und das wieder abgeglichen mit dem EFQM, also dem European Foundation of Quality Management. Das ist so ein Blend aus diesen Sachen und das haben sie dann angewendet im Rahmen des, sie haben ja selbst an der Universität Bern den Lehrstuhl für Public Management, früher hat man New Public Management gesagt, das N ist mittlerweile weg, weil es nicht mehr so new ist. Und sie haben das angewendet auf öffentlich-rechtliche Institutionen, wie zum Beispiel eben Gemeinden. Kann aber auch Kanton oder kantonale Einrichtungen sein. Also was haben wir? Wir haben Orientierung und Auftrag, das sagt eigentlich im Wesentlichen aus, was ist eigentlich gewollt, dass gemacht wird. Das zweite ist der Transformationsmechanismus, wie wird das gemacht werden soll. Und dann haben wir den Input, das heißt, welche Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. Aus dem entsteht ein Output, was an Leistung bekommen wir dafür. Und das fünfte ist, wie wird das ganze Werk da gesteuert. Und das sechste über das Ganze ist die Kultur. Über diese Perspektiven wurde die Organisationsanalyse gemacht. Dabei wurde aber auch noch aus dem Lean Management wurden die Maximen übernommen und die Maximen heißen im Wesentlichen bitte nichts verschwenden, verliert nicht Kraft über Medienwechsel und Schnittstellen, verliert nicht Kraft über Engpässe, versucht Rückfragen und Nacharbeiten möglichst zu minimieren, indem man es von Anfang an richtig macht. Steuert entscheidende Punkte im Ablauf, wenn es mal falsch gelaufen ist, kriegt man es fast wieder nicht zurück, also muss man am richtigen Punkt steuern. Arbeitet möglichst parallel und nicht sequenziell und über die verschiedenen Genehmigungsinstitutionen macht bitte nicht einen Haufen Genehmigungsschlaufen. Genehmigungsschlaufen ist vielleicht das Wort, das Ihnen am unbekanntesten hier ist, aber trotzdem wahrscheinlich am öftesten vorkommt. Das ist, wenn man in den Gemeindevorstand geht und dann geht es zwischen Gemeindevorstand und Abteilungsleiter hin und her, bis das dann stimmt. Und dann kommt es zu Ihnen und es stimmt trotzdem nicht. Und dann geht es wieder zurück und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Das sind Genehmigungsschleifen. Kennen Sie sicher, wird Ihnen nicht unbekannt sein. Diese zwei, das Framework und diese Prämissen, nimmt man zusammen und geht dann über die Organisation hinweg. Lassen Sie mich mit Ihnen durch diese Perspektiven durchgehen, wobei, wie gesagt, ich werde nicht alles hier besprechen, dafür ist der Bericht eigentlich da. Ich möchte diese Sachen betonen hier, die etwas irgendwo mit ihnen zu tun haben. Das erste Perspektive ist Orientierung und Auftrag. Was soll dann bitte die Organisation machen? Und da haben Sie, links ist Ihr ganzes Rechtswerk, das kommunale Rechtswerk. Rechts ist hier die Verfassung angegeben. Das sagt eigentlich im Grunde, was gemacht werden soll. Sie, beziehungsweise der Souverän, legt fest, was gemacht werden soll. Und zwar genau über dieses Rahmenwerk hier. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt haben wir die rechtlichen Grundlagen, aber innerhalb von diesen rechtlichen Grundlagen haben wir ja keine Entwicklungsrichtung. Die Entwicklungsrichtung, wohin wollen Sie gehen, die steht in Ihrer Vision St. Moritz 2030. Und die gibt Richtungen vor, wie soll sich die Gemeinde entwickeln. Das ist auch ein Teil des Auftrages und das ist auch in Betracht zu ziehen, wenn man jetzt die Organisationsanalyse durchführt. Die nächste Frage ist dann, ja, wie werden dann diese Aufgaben definiert? Das braucht man dann später für die Prozessanalyse. Und da muss ich Ihnen sagen, der Leistungskatalog, den man eigentlich brauchen würde, oder die Prozessarchitektur, oder wie Sie das auch immer nennen würden, das ist nicht vorhanden. Das gibt es so nicht in Ihrer Gemeinde. Man kann aber hingehen, und Herr Niefenegger hat, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen geschaffen, indem er nämlich die Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung verlangt hat, beziehungsweise die Verzichtsplanung. Das sind dann Unterlagen, die kann man nehmen und sagen, ja, okay, das sind offensichtlich die Aufgaben, die ausgeführt werden sollen, sind da erfasst. Und ich habe dann diese aus dem 2018 und die Nachführung, die auf der Ebene der Gemeindeverwaltung gemacht wurde, im 2021, habe ich genommen und in eine Datenbank umgemünzt, die hat 545 Einträge gegeben. Ob diese 545 Einträge jedes für sich auf dieselbe Stufe zu stellen ist, das wage ich zu bezweifeln. Hinter einem Eintrag kann ein ganzes Bündel von Detailaufgaben und Prozesse stehen und dann ist wieder ein Eintrag da, das ist etwas ganz, ganz Einfaches. Das muss man sicher im Laufe der weiteren Bearbeitung noch aufräumen damit. Aber das ist die Ausgangslage. Da weiß man, was ist eigentlich in Auftrag gegeben. Wenn man das nun analysieren will und anschauen will, dann ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeindeführung, beziehungsweise was wir anschauen, ist eigentlich im Grunde ja nur das. Die Gemeindeverwaltung und die Gemeindebetriebe. Jetzt werden Sie sagen, nein, nein, so einfach dürfen Sie das nicht nehmen, Herr Löpfe. Da gehört dann schon der Gemeindevorstand noch dazu. Und ich sage Ihnen, ja, das ist immer noch zu kurz gegriffen. Da gehören die Kommissionen und der Gemeinderat auch dazu. Erst dann haben wir ein vollständiges Bild, weil das alles beeinflusst, was eigentlich gemacht wird. Und auch dann ist das Bild noch nicht komplett, weil wir haben ja zum Teil ausgelagerte Aktivitäten in der interkommunalen Zusammenarbeit oder wir sind irgendwo beteiligt und da gibt es natürlich auch noch delegierte Stiftungsräte, Vorstandsmitglieder, die da mitspielen. Und auch das ist immer noch nicht vollständig. Man kann da noch bei den Anspruchsgruppen hingehen und sehen, ja, es gibt ja noch Parteien, Sie vertreten hier die Parteien, Sie haben Fraktionen, es gibt natürlich auch noch Interessengruppierungen. Die haben alle Einfluss auf dieses System hier und wir haben irgendwo den Einwohner, der heute auch Kunde ist. Und der sich immer mehr als Kunde versteht und nicht mehr einfach nur als Bürger. Der verlangt etwas von der Verwaltung in Qualitäten wie zum Beispiel Speed und der Umfang der Leistung, den er beziehen kann. All das ist eigentlich im Grunde zu betrachten und der Auftrag war eigentlich nur das anzuschauen. Sie sehen, das ist nicht ganz einfach, nur in dieser Detailtiefe dann zu gehen, um das ganze Bild zu bekommen. Sie spielen also hier auch eine Rolle und darum werde ich auch ein paar Punkte an Sie adressieren. Die nächste Frage ist, ja, wird das Ganze dann wirklich umgesetzt? Und dann haben wir zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die wir anschauen können. Das eine ist die Aufbauorganisation, das andere ist die Ablauforganisation. In der Aufbauorganisation habe ich jetzt zur Klärung, was eigentlich da bei euch abläuft. So in rosa habe ich die Kommissionen, und zwar nur die ständigen Kommissionen, eingezeichnet. Sie haben sehr viele ständige Kommissionen. Wenn man die Nichtständigen noch dazu rechnet, haben sie sehr, sehr viele. Jetzt müssen wir die nichtständigen Kommissionen nicht unbedingt dazu rechnen, weil die werden sich selbst überleben. Die haben einen Anfang und die haben ein definiertes Ende. Da ist meist ein Projekt dahinter, und wenn das erledigt ist, ist es erledigt. Dann fällt es dahin. Die Ständigen, die bleiben immer. Und diese ständigen Kommissionen haben sie mindestens das Doppelte als beispielsweise Davos. Davos ist etwa ähnlich gelagert als Tourismusort wie Sie. Davos kommt mit der Hälfte aus, wieso Sie nicht? Die Frage kann ich nicht beantworten, die können nur Sie beantworten, weil Sie bestellen diese Kommissionen. Und wenn wir die Kommissionen anschauen, dann muss ich sagen, da gibt es Kommissionen, da habe ich mindestens als externer Betrachter das Gefühl, ja, da handelt es sich eigentlich um Verwaltungstätigkeit, wieso ist die nicht in der Verwaltung? Wieso wurde das ausgelagert? Das können nur Sie beantworten. Dann hat es noch gewisse andere Sachen dabei bei diesen Kommissionen. Das steht so im Bericht nicht, aber das möchte ich Ihnen einfach sagen, weil Sie die Kommissionen bestellen. Sie wählen diese Kommissionen und gleichzeitig bei der Bestellung und bei der Gesetzgebung legen Sie fest, wie die zusammengestellt sind. Da gibt es ex officio, wobei Sie den Gebrauch dieser Ausdruck ein bisschen anders haben als andere Gemeinden oder beispielsweise Bund und Kanton. Ex officio ist ein stimmberechtigtes Mitglied, das seines Amtes wegen Einsitz nimmt in der Kommission. Das ist ex officio. Also beispielsweise, wenn man festlegt, dass der Gemeindepräsident in einer Kommission drin ist, ist der Gemeindepräsident drin. Wenn Sie die Kommission als solche festgelegt haben durch einen Rechtsakt, können Sie den Gemeindepräsidenten nicht mehr in die Kommission wählen. Und Sie haben hier noch einen Bestätigungsakt, der eigentlich sinnlos ist, weil er ist ja Kraft seines Amtes schon drin. Dann haben Sie aber Personen, die Sie wählen, ad personam, die sind nicht Kraft ihres Amtes drin, sondern die haben sie als Person gewählt. Und wenn jemand, der zu ersetzen ist, wird das eine andere Person sein und nicht dasselbe Amt. Und das differenzieren sie nicht, weil wählen müssen sie eigentlich nur die ad personam. Und dann haben sie noch die Beisitzer. Und die Beisitzer sind nicht stimmberechtigt. Das sind meistens Leute der Verwaltung. Und die sind meistens eigentlich Beisitzer auch ex officio, weil sie eine bestimmte Funktion haben. Wenn Sie die, mit dem Rechtsakt die Kommission gegründet haben und gesagt haben, der Bauamtsleiter ist dabei, dann ist der Bauamtsleiter dabei, dann müssen Sie ihn nachher nicht nochmals bestätigen. Also da gibt es Sachen, die wir ein bisschen aufräumen müssen, von außen gesehen. Gut, also zu viele Kommissionen, zu komplex organisiert. Komplexität, das müssen Sie wissen in der Organisationslehre, bedeutet Komplexität immer auch Ineffizienz. Je höher die Komplexität ist, desto mehr müssen Sie mit der koordinativ umgehen. Desto mehr wird die eigentliche Arbeitsleistung, die erbracht wird, durch Koordination aufgefressen. Sie müssen die Komplexität reduzieren. Die Komplexität in einem Gemeindeführungssystem ist zu hoch. Dann schauen wir nochmals die Rechtsgrundlagen an. Die Rechtsgrundlagen, die die Verwaltungsorganisation und die Abläufe festlegen, das sind bei Ihnen die Verfassung. Die genehmigt die Urnengemeinde mit dem obligatorischen Referendum. Und dann haben Sie sehr viele Spezialgesetze, die festlegen, wie das hier läuft. Das heißt, wenn ich etwas ändern will, muss ich irgendwo in diesen Gesetzen etwas ändern. Das ist mühsam. Dann haben Sie auf der Ebene Ihres Rates, haben Sie die Geschäftsordnung, Sie haben die Verordnung über die Entschädigung, Sie haben die Personalverordnung und da gibt es noch die Verordnung Uferschutz. Die legen alle etwas fest. Zum Beispiel bei der Verordnung Uferschutz, dass es eben die entsprechende Kommission gibt. Und dann haben wir noch einen Entwurf der Geschäftsordnung des Vorstandes. All das regelt die Organisation. Und das ist ein sehr rigides System. Das ist eigentlich nicht ein wirklich gutes System, wenn nicht Flexibilität eingebaut wird. Dann schauen wir an, die Handlungskompetenz bzw. die Möglichkeit, effizient und wirksam zu handeln, ist sehr stark beeinflusst, wie ich mit dem Geld umgehen kann. Das Geld, das zur Verfügung steht. Und da gibt es zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Wir haben die Kreditkompetenz und wir haben die Ausgabenkompetenz. In der Regel spricht man nur von der Finanzkompetenz. Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Wenn Sie etwas im Budget genehmigt haben, dann geht es nur noch um die Ausgabenkompetenz. Wenn etwas nicht im Budget ist, danach reden wir von Kreditschaffungskompetenz. Hier haben wir die Liste, eine Zusammenstellung Ihrer Kreditschaffungskompetenz. Wenn wir die anschauen, dann stellen viele fest, ganz normale Gemeinde, nichts Spezielles. Außer, dass es da die Gemeindeversammlung gibt. Das ist speziell bei euch. Parlament und Gemeinde, außergewöhnlich. Aber ist lokale Kultur. Und wenn wir dann hintergehen, je weiter wir nach rechts gehen, desto mehr kommen wir tiefer in die Organisation hinein und auf tiefere Stufe. Und dann sehen Sie, dann wird es relativ schnell dünn. Der Gemeindepräsident hat eine Kreditschaffungskompetenz noch von 5.000 und 30.000 kumuliert. Und hinten ist nichts. Das ist nicht unbedingt schlecht. Das ist für eine Gemeinde vor ihrer Größe eher ungewöhnlich, aber ist klassische kleine, mittlere bis kleinere Gemeinde im Kanton Graubünden. Wenn wir dann zur Ausgabenkompetenz gehen, und diese Liste bitte hier, diese Tabelle ist nicht vollständig. Diese Tabelle sagt Ihnen, wie ist die Ausgabekompetenz, und dann sehen Sie, der Vorstand als Gremium unbeschränkt, der Gemeindepräsident circa seine Kreditschaffungskompetenz, Departementsvorstehende nix, Tourismuskommission alles innerhalb von ihrem Spezialbudget. Da gibt es dann wieder auf der Ebene von Herrn Erbar aus dem Tourismusgesetz gewisse Möglichkeiten. Schulkommission hat das Recht, das ist aber nicht wirklich irgendwo kodifiziert. 100.000 Franken pro Jahr auszugeben, steht aber nirgends. Und hinten gar nichts. Was das Bild Ihnen sagt, ist eigentlich Folgendes. Ausgaben beschließen kann nur der Gemeindevorstand bei euch als Gesamtgremium. Das macht aber keinen Sinn. Es sind ja bewilligte Ausgaben. Also was wir hier die Situation haben ist, Sie haben eigentlich Ihre Abteilungsleitenden kastriert. Das ist nicht gut. Wenn die Gemeinde so funktionieren würde, wie Sie das festgelegt haben, dann würde sie nicht funktionieren. Sie funktioniert deshalb, weil sich die Leute nicht an das halten, weil sie pragmatisch sind. Das ist aber kein guter Zustand. Sie legen etwas fest in ihrem System, das nur deshalb funktioniert, weil man sich nicht dran hält. Keine gute Idee. Gut. Ja, wie können wir das ändern? Wie können Sie das ändern? Denn der Gemeindevorstand kann es alleine nicht ändern. Also zuerst müssen wir mal feststellen, dass Ihre Verfassung eine allgemeine Delegationsnorm nicht kennt. Das ist ungewöhnlich. Wenn ich Gemeinden, touristische Gemeinden anschaue, sagen wir Davos, Pfalz Oberpfalz, Klosters, Arosa, dann haben die das nicht wie wir. Das ist eine Spezialität von euch, dass ihr das so rigide macht. Also, es gibt keine allgemeine Delegationsnorm. Wenn man eine schaffen möchte, müsste man das im Prinzip in der Verfassung machen, aber die Verfassung haben sie eben erst revidiert. Was kann man als nächstbestes machen? Man kann es in einem referendumsfähigen Erlass machen. Das Volk muss dazu Ja oder Nein sagen können. Mit einem referendumsfähigen Erlass beschließen Sie, und wenn das Volk nicht einverstanden ist, ergreift es das Referendum. Das muss auf dieser Stufe festgelegt werden. Und dann, wenn diese Delegationsnorm zur Verfügung steht, dann entsteht erst das Potenzial, etwas zu verbessern. Und dann, wie gesagt, die Entscheidungskompetenzen und Kreditschaffungskompetenzen liegen heute ausschließlich beim Gemeindevorstand als Gremium und in geringfügigen Fällen beim Gemeindepräsidenten. Die Departementsvorstehenden und Abteilungsleitenden können nur handeln, weil sie sich nicht daran halten. Dann haben Sie eine Unklarheit in Ihrem Führungssystem. Ihr Führungssystem geht eigentlich im Grunde davon aus, dass Sie einen starken CEO haben. Und der starke CEO ist also der Verwaltungsleiter, der leitet die ganze Verwaltung. Und daneben haben wir den Gemeindevorstand. Und der als starkes Gremium im Sinne der Checks and Balances ist das Gegengewicht. Das haben Sie so festgelegt. Nur, Sie wählen keinen CEO. In der Regel kann man eine Stelle ausschreiben, wenn man einen CEO hat, und dann schaut man, ob die Person auf die Stellenausschreibung passt, und danach stellen Sie sie ein. Nur hier ist das nicht so. Hier ist es so, dass jemand gewählt wird, und gewählt wird in der Regel nicht Kompetenz. Gewählt wird nicht nach einem Stellenbeschrieb. Gewählt ist derjenige, der am besten wählbar ist. Also es hängt vom Kandidatenangebot ab und es hängt davon ab, wie dieser Kandidat bekannt ist und was für Zukunftsideen das er hat. Aber sicher nicht von einer CEO-Stellenausschreibung. Also die Chance, dass Sie in diesem System genau die Person kriegen, die Sie eigentlich auf diese maßgeschneidert haben, von diesem System her, ist gering. Ist sehr gering. Manchmal können Sie Schwein haben und dann geht's auf. Manchmal ist es eben nicht so. Und heute sind wir in der Situation, wenn ich das richtig verstehe, dass es eben nicht so ist. Und das zeigt eben genau die Schwächen dieses Systems. Dieses rigide System, das so stark auf einen starken Verwaltungsleiter und auf ein Gremium ausgerichtet ist, das die wesentlichen Entscheidungen macht, das funktioniert nicht, weil es ist nicht robust. Es hängt nämlich davon ab, dass genau die richtige Kandidatenzusammenstellung bzw. Zusammenstellung der Gewählten ist. Ich empfehle solche Systeme nicht. Ich empfehle robuste Systeme. Robuste Systeme sind nicht die besten Systeme, aber sie sind in jeder Hinsicht, bei jeder Kombination von Leuten, die besten Systeme, die sich dann ergeben über einen längeren Zeitraum. Und Ihr System ist nicht robust.